Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Aus Bukarest begrüßt Sie diesmal Florin Lungu. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Wir beginnen unser Programm wie immer mit dem Funkjournal.
Funkjournal.
Willkommen zu den Nachrichten. Das Gesetz zum Staatshaushalt 2026 wurde am Freitag vom Plenum des rumänischen Parlaments verabschiedet. Es gab 319 Ja-Stimmen, 104 Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Nach Marathondebatten, die bis in die Morgenstunden andauerten, konnte die Blockade in den Haushalts- und Finanzausschüssen durch das Ergreifen der führenden Köpfe der Regierungskoalition gelöst werden. Sie fanden eine Kompromisslösung für die Forderung der Sozialdemokratischen Partei nach zusätzlichen Mitteln für das Solidaritätspaket, nämlich die Verschiebung der Auszahlung der den Richtern zustehenden Gehaltsansprüche. Der Haushalt für 2026 basiere auf einer vorsichtigen Schätzung der Staatseinnahmen und sichere den sozialen Schutz für gefährdete Bevölkerungsgruppen. Jedoch in realistischen Grenzen, erklärte der liberale Ministerpräsident Ilie Bolojan. Bei der Erstellung des rumänischen Haushalts wurden ein Defizit von 6,2%, ein Wirtschaftswachstum von 1% und eine Inflation von 6,5% zum Jahresende berücksichtigt. Der rumänische Präsident Nicuș Ciordan wurde am Freitag im königlichen Schloss Laeken von König Philipp von Belgien empfangen. Das rumänische Staatsoberhaupt hält sich seit Donnerstag in Brüssel auf, wo er im Hauptquartier der Nordatlantischen Allianz mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte zusammentraf und an der Sitzung des Europäischen Rates teilnahm. Auf der Tagesordnung der Gespräche mit Rutte standen die Sicherheitsentwicklungen im internationalen Umfeld und an der Ostflanke, insbesondere in der Schwarzmeerregion. Dabei wurden Maßnahmen zur Stärkung der Abschreckung und der kollektiven Verteidigung sowie zur Erhöhung der Sicherheit Rumäniens durch und mit Unterstützung der NATO erörtert. Eine Retrospektive, die das berühmte Pariser Atelier von Constantin Brâncuș teilweise rekonstruiert, wurde am Donnerstagabend in Berlin eröffnet. Es ist die erste Ausstellung zu Ehren des großen rumänischen Bildhauers in Deutschland seit 50 Jahren. Die Veranstaltung findet unter der Schirmherrschaft der Präsidenten Deutschlands, Frankreichs und Rumäniens statt. Laut dem rumänischen Kulturinstitut werden bis zum 9. August 150 Skulpturen, Fotografien, Filme und Archivdokumente aus internationalen Sammlungen sowie Leihgaben rumänischer Museen der Öffentlichkeit präsentiert. Die Ausstellung in Berlin ist Teil des Programms zum Nationalen Jahr des Constantin Brâncuș, das dem 150. Geburtstag des großen Bildhauers gewidmet ist. Die Internationale Energieagentur IEA, die vergangene Woche einer Rekordfreigabe von Öl aus strategischen Reserven zugestimmt hat, präsentiert am Freitag 10 Maßnahmen, darunter Telearbeit, reduzierte Geschwindigkeiten im Straßenverkehr und die Vermeidung von Flugreisen, um den Druck des Nahostkriegs auf die Kohlenwasserstoffpreise und Reserven zu verringern, wie France Presse berichtet. Behörden, Unternehmen und sogar Privathaushalte können laut IEA dazu beitragen, die Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen zu senken, und die Auswirkungen der Blockade der Straße von Hormuz und des Nahostkriegs im Allgemeinen abzumildern. Die Internationale Energieagentur mit Sitz in Paris ist das wichtigste Energieberatungsgremium der 29 führenden Industrieländer. Sie wurde als Reaktion auf die erste Ölkrise von 1973-74 gegründet, um die Freigabe von Öl aus den Reserven zu koordinieren. Die iranischen Revolutionsgarden haben bekannt gegeben, einen US-amerikanischen F-35-Kampfjet im iranischen Luftraum abgeschossen zu haben. Die USA bestätigten, dass ein ähnliches Flugzeug im Nahen Osten zu einer Notlandung gezwungen war. Das Manöver verlief jedoch Berichten zufolge ohne Zwischenfälle und der Pilot ist wohlauf. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte, die US-Streitkräfte hätten die iranische U-Boot-Flotte vollständig zerstört und die Militärhäfen der Islamischen Republik im Rahmen des gemeinsamen mit Israel gegen Teheran geführten Krieges erheblich beschädigt. Das israelische Militär bestätigte seinerseits einen Luftangriff auf wichtige iranische Marineeinrichtungen im Kaspischen Meer. Es handelte sich um den ersten israelischen Angriff auf die iranische Flotte seit Beginn der Offensive am 28. Februar. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait erklärten am Freitag in separaten Stellungnahmen, sie reagierten auf Raketenangriffe, während Saudi-Arabien laut AFP den Abfang von Drohnen bekannt gab. Ebenfalls im Golf verursachten Raketenfragmente einer mutmaßlichen iranischen Aggression einen Brand in einem Lagerhaus in Bahrain. Der Iran setzte seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Golf fort. Soweit die Nachrichten. Sie hören das Funkjournal von Radio Rumänien International. Rumänien, strategische Rolle an der Ostflanke. Rumänien bekräftigt seine Verpflichtungen aus der NATO-Mitgliedschaft. Dazu hören Sie einen Beitrag von Bogdan Matei. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung seines Beitrags. In einer von Krisen und Kriegen geplagten Welt bezeichnet NATO-Generalsekretär Mark Rutte Rumänien als verlässlichen Partner des Bündnisses, dem es seit 2 Jahrzehnten angehört, und lobt dessen strategische Rolle an der Ostflanke. Nach den Gesprächen am Donnerstag in Brüssel mit Präsident Nicu Jordan begrüßte Rutte auch, dass Rumänien, das er als starken Unterstützer der von russischen Truppen besetzten Ukraine betrachtet, nun 2,5% seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung bereitgestellt. Wir sind wachsam und bereit, jeden Zentimeter verbündeten Territoriums zu verteidigen. Wir zählen auf Rumänien, Rumänien kann immer auf die NATO zählen, sagte der Generalsekretär und erinnerte daran, dass nach dem Start des Programms Eastern Sentry die Zahl der NATO-Truppen in der Region von Estland bis Bulgarien erhöht wurde. Wie der Korrespondent von Radio Rumänien in Brüssel berichtete, erklärte Präsident dann, Rumänien sei sicherheitspolitisch so gut aufgestellt wie nie zuvor. Er teilte Rutte mit, dass Rumänien auch Pläne für den Ausbau der nationalen Verteidigungsindustrie habe. Laut einer früheren Pressemitteilung der Präsidialverwaltung in Bukarest standen bei den Gesprächen zwischen Rutte und dann Maßnahmen zur Stärkung der kollektiven Verteidigung sowie zur Erhöhung der Sicherheit Rumäniens durch und mit Unterstützung der NATO auf der Tagesordnung. Rumänien halte seine auf dem NATO-Gipfel in Den Haag eingegangenen Verpflichtungen zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben ein und leiste der Ukraine umfassende Unterstützung, so die Quelle. Gleichzeitig betont Bukarest die Notwendigkeit, die NATO-Unterstützung für Partnerstaaten, insbesondere die Republik Moldau, ehemals Sowjetrepublik, überwiegend rumänischsprachig, die Zielscheibe hybrider russischer Aktionen ist, zu verstärken. Rumänien, nicht nur NATO-Verbündeter, sondern auch durch eine strategische Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten verbunden, habe sich durch die Stationierung amerikanischer Verteidigungsgüter klar zur Bedeutung der transatlantischen Beziehungen positioniert, erklärte der Präsident, ebenfalls in Brüssel. Wir sind Verbündete, wenn unser Partner uns braucht. Das bedeutet es, ein Verbündeter zu sein, erklärte er auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem NATO-Generalsekretär. Politische und militärische Analysten in Bukarest würdigten gegenüber Radio Rumänien den Besuch von Nicu Șordan im NATO-Hauptquartier als Erfolg und bestätigten, dass Rutte als NATO-Generalsekretär Rumänien aufrichtig wertschätzt, im Gegensatz zu seiner Zeit als niederländischer Ministerpräsident, als er dem Land lange den Zugang zum Schengen-Raum, dem Freizügigkeitsraum, verwehrte. Sie betonten außerdem, dass die größte Schwachstelle des Landes derzeit nicht sicherheits- oder geopolitischer Natur sei, sondern rein interner Natur vor dem Hintergrund politischer Unsicherheiten, sozialer Spannungen und einer immer wahrscheinlicher werdenden Wirtschaftskrise.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit unserem zweiten aktuellen Beitrag. Im Gedenkjahr Constantin Brâncuși wurde am Donnerstagabend in Berlin eine beeindruckende Retrospektivausstellung des Werks von Constantin Brâncuși eröffnet. Roxana Vasile berichtet. Das Museum Neue Nationalgalerie in der deutschen Hauptstadt präsentiert Kunstliebhabern über 150 Skulpturen, Fotografien und Archivfilme, die mit dem großen rumänischen Bildhauer in Verbindung stehen. Gezeigt werden auch Originalwerke aus dem Pariser Centre Pompidou, dem Mitveranstalter der Ausstellung, sowie Skulpturen aus Rumänien, allesamt Zeugnisse der künstlerischen Entwicklung eines der Begründer der modernen Bildhauerei. In der Constantin Brâncuși gewidmeten Ausstellung kann das Publikum emblematische Werke entdecken, darunter die schlafende Muse, Mademoiselle Pogani, der Kuss, der Vogel im Weltraum und Prinzessin X. Ein zentrales Element der Ausstellung ist die beeindruckende Rekonstruktion eines Teils von Brâncuşis Pariser Atelier. Aus Rumänien sind drei Werke vertreten, sowohl aus dem Bestand des Museums des rumänischen Bauern als auch eine Skulptur aus der Sammlung des Nationalen Kunstmuseums Rumäniens, Der Schlaf, ein Marmorwerk aus dem Jahr 1908. Die bis zum 9. August geöffnete Ausstellung stößt bereits auf großes Publikumsinteresse. Hunderte von Menschen warteten vor dem Eingang der neuen Nationalgalerie, um an einem der bedeutendsten Kulturereignisse des Jahres in Berlin teilzunehmen. In diesem Moment ist Berlin die Hauptstadt Brâncuşis, erklärte die rumänische Botschafterin in der Bundesrepublik Deutschland, Adriana Loreta Stănescu, bei der Eröffnung. Nicht weit entfernt in Rom zog eine weitere dem rumänischen Bildhauer gewidmete Ausstellung Constantin Brâncuși, die Ursprünge des Unendlichen, im Museo dei Fori Imperiali Mercati di Traiano binnen eines Monats über 12.000 Besucher an. Die am 19. Februar eröffnete und bis zum 19. Juli laufende Ausstellung, die auch im Rahmen des Kulturjahres Rumänien-Italien organisiert wurde, wurde vom Nationalen Kunstmuseum Rumäniens konzipiert. Dort finden sich unter den präsentierten emblematischen Werken das Gebet, Prometheus, Torso sowie der Stuhl. Veranstaltungen, die dem Leben und Werk von Constantin Brâncuși gewidmet sind, wurden bereits organisiert oder werden noch im Laufe des dem großen Bildhauer gewidmeten Jahres sowohl in Rumänien als auch im Ausland stattfinden. Denn nachdem am 19. Februar, dem nationalen Constantin Brâncuși-Tag, der 150. Geburtstag des Künstlers begangen wurde, wurde das gesamte Jahr 2026 zum Jahr Constantin Brâncuși erklärt. Ausstellungen, Konferenzen, Multimedia-Veranstaltungen, Konzerte und Theateraufführungen werden ein besonderes Gedenkjahr prägen. Rumänien, die Republik Moldau, Frankreich, Portugal, Österreich, Belgien,
Polen, Israel, die USA, Kanada, die Türkei, Ägypten, der Senegal, Neuseeland, Indien und China sind einige der Länder, in denen Veranstaltungen zu Ehren eines der bekanntesten und anerkanntesten Rumänen aller Zeiten viele Menschen in derselben Emotion vereinen, auch wenn sie weit voneinander entfernt sind.
Sie hören Radio Rumänien International.
Das globale Dorf.
In einer Welt, in der Energiesicherheit, Klimawandel und globaler Wettbewerb immer intensiver werden, befindet sich die Europäische Union an einem entscheidenden Punkt ihrer wirtschaftlichen und technologischen Transformation. Die Art und Weise, wie Energie produziert und verbraucht wird, bestimmt nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die geostrategische Rolle des Kontinents. Nun zeichnet sich ein Umdenken in der EU hinsichtlich der Energieversorgung ab. Herzlich willkommen zu unserem Weltpolitik-Feature »Das globale Dorf«. Für das Sendemanuskript zeichnet Corinna Krista, im Studio ist Zorin Georgescu mit der deutschen Fassung ihres Beitrags. In den letzten Jahren hat die Union eine ehrgeizige Strategie verfolgt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Die Erreichung dieses Ziels setzt einen tiefgreifenden Wandel des Energiesystems voraus, der saubere, sichere und bezahlbare Energiequellen miteinander verbindet. Zwei zentrale Richtungen prägen diese Transformation: erneuerbare Energien und Kernenergie. Entsprechend sind die Investitionen in Solar- und Windenergie, die unerschöpflich sind und keine Treibhausgase ausstoßen, exponentiell gestiegen. Diese Quellen bringen jedoch auch Herausforderungen mit sich, wie ihre Unbeständigkeit und die Abhängigkeit von Wetterbedingungen. Um diese Einschränkungen zu bewältigen, investiert Brüssel massiv in Infrastruktur, insbesondere in intelligente Netze, Energiespeicherung und die Vernetzung zwischen den Mitgliedstaaten. Parallel dazu rückt die Kernenergie wieder in den Mittelpunkt der europäischen Debatte. Trotz ihrer Kontroversen bietet sie einen entscheidenden Vorteil: eine konstante Energieproduktion ohne CO2-Emissionen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, gibt in einem Statement in englischer Sprache zu, dass die Abwendung von der Kernenergie ein strategischer Fehler war.
Over the last decade we have made great progress on renewables. Solar and wind have overtaken fossil fuels in the EU's power mix, and our European wind turbine manufacturers are global powerhouses. They are exporting high-tech made in.
Im letzten Jahrzehnt haben wir im Bereich der erneuerbaren Energien bedeutende Fortschritte erzielt. Solarenergie und Windkraft haben fossile Brennstoffe im Energiemix der EU überholt. Unsere europäischen Hersteller von Windturbinen sind globale Spitzenreiter und exportieren weltweit Hightech-Produkte aus Europa. Leider ist die Geschichte der Kernenergie eine andere. Während 1990 noch ein Drittel des europäischen Stroms aus Kernenergie stammte, sind es heute nur noch knapp 15%. Dieser Rückgang war eine bewusste Entscheidung. Ich glaube, es war ein strategischer Fehler Europas, sich von einer zuverlässigen und erschwinglichen Energiequelle mit niedrigen Emissionen abzuwenden. Das sollte sich aus zwei Gründen ändern. Erstens, weil Kernenergie und erneuerbare Energien beide eine Schlüsselrolle spielen. Es geht nicht um ein Entweder-Oder. Gemeinsam sind sie am stärksten. Wir brauchen das bestmögliche Energiesystem insgesamt. Sauber, bezahlbar, widerstandsfähig und europäisch. Erneuerbare Energien liefern Strom zu den niedrigsten Kosten, sind aber volatil, da sie von Sonne und Wind abhängen. Zudem liegen die besten Standorte oft weit von industriellen Nachfragezentren entfernt. Deshalb müssen wir in Speicherlösungen, flexible Nachfrage und den Ausbau unserer Netze investieren. Kernenergie hingegen ist zuverlässig und liefert das ganze Jahr über rund um die Uhr Strom. Das effizienteste System kombiniert daher Kernenergie mit erneuerbaren Energien und wird durch Speicher, Flexibilität und Netze unterstützt.
So the most efficient system combines nuclear and renewables and is underpinned by storage, flexibility and grids.
Der zweite Grund, sich der Kernenergie wieder zuzuwenden, so Ursula von der Leyen, ist, dass Europa einst ein Pionier der Kerntechnologie war und wieder zu einem weltweit führenden Akteur werden könnte. Neue Technologien wie kleine modulare Reaktoren versprechen geringere Kosten und höhere Sicherheit. Sie lassen sich leichter in bestehende Netze integrieren und können erneuerbare Energien ergänzen, indem sie ein Gleichgewicht zwischen Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit schaffen. Die Energierevolution ergibt sich jedoch nicht nur daraus, wie Energie produziert wird, sondern auch daraus, wie sie genutzt wird. Hier kommen Robotik und künstliche Intelligenz ins Spiel, die Antriebskräfte der nächsten Innovationswelle. Die industrielle Automatisierung auf Basis fortschrittlicher Roboter verändert bereits die europäischen Fabriken. Prozesse werden schneller, präziser und effizienter. Gleichzeitig optimiert künstliche Intelligenz Lieferketten, reduziert Verschwendung und ermöglicht eine personalisierte Produktion in großem Maßstab. All diese Technologien haben einen gemeinsamen Nenner, einen hohen Stromverbrauch. Erneut Ursula von der Leyen.
Europe's electricity prices are structurally too high. This matters enormously, because affordable electricity is not only important for our citizens' cost of living, but it is also decisive for our industrial competitiveness.
Die Strompreise in Europa sind strukturell zu hoch. Das ist von enormer Bedeutung, nicht nur für die Lebenshaltungskosten unserer Bürger, sondern auch für unsere industrielle Wettbewerbsfähigkeit. Die Industrien der Zukunft werden auf bezahlbarer elektrischer Energie aufgebaut sein. Robotik und künstliche Intelligenz werden die nächste Welle von Innovation und Produktivität in allen Industriezweigen antreiben. Und beide benötigen reichlich verfügbare und erschwingliche Elektrizität. Deshalb wird die industrielle Wettbewerbsfähigkeit zunehmend davon abhängen, wer am besten in der Lage ist, reichlich und günstige elektrische Energie zu erzeugen, zu transportieren, zu speichern und zu nutzen. Europa ist jedoch weder ein Öl- noch ein Gasproduzent. Bei fossilen Brennstoffen sind wir vollständig von teuren und volatilen Importen abhängig. Ein struktureller Nachteil gegenüber anderen Regionen. Die aktuelle Krise im Nahen Osten erinnert uns deutlich an diese Verwundbarkeit.
They are putting us at a structural disadvantage to other regions. And the current Middle East crisis gives a stark reminder of the vulnerability it creates.
Die Europäische Union verfüge jedoch über eigene Energiequellen mit niedrigen CO2-Emissionen, Kernenergie und erneuerbare Energien. Gemeinsam können sie zu Garanten für Unabhängigkeit, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit werden, so die Präsidentin der Europäischen Kommission.
Adora, adora, adora.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Ion Dumitrana lebte von 1923 bis 1976 und war einer der bedeutendsten rumänischen Künstler im Bereich der Philatelie. Er entwarf hunderte von Briefmarken in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nach seinem Abschluss an der Akademie der Schönen Künste widmete er den Großteil seiner Karriere der angewandten Grafik. So wurde er zu einem der wichtigsten Schöpfer von rumänischen Briefmarkenmotiven. Sie hören mehr zum Thema in einem Beitrag verfasst von Ion Puican. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olaru. Alexandru Voicu ist Kurator der rumänischen Philatelie-Sammlung im Nationalen Geschichtsmuseum. Er hat für uns die künstlerische Persönlichkeit von Ion Dumitrana kurz umrissen.
Ion Dumitrana a fost unul dintre cei mai prolifici machetatori de mărci poștale.
Ion Dumitrana war einer der produktivsten Entwerfer rumänischer Briefmarken. Wenn man heute im Internet nach ihm sucht, findet man nur sehr wenig über ihn als Person. Man findet zwar Ergebnisse zu seinen Briefmarken, aber über die Macher oder das Team hinter den Kulissen einer Briefmarke ist meist kaum etwas bekannt. Selbst über Ion Dumitrana haben wir nicht viele Informationen. Er hat die Marken nicht nur entworfen, sondern einige davon auch selbst graviert. Soweit ich weiß, war er in keinen anderen Bereichen tätig. Er hat schon als Kind angefangen und wurde Lehrling in der Briefmarkenfabrik. Ein Onkel oder ein anderer Verwandter, der dort arbeitete, hat ihn wohl an diese Arbeit herangeführt. Ion Dumitrana begann seine eigentliche Karriere 1948 mit dem Druck seiner allerersten Briefmarke. Diese Karriere dauerte bis zu seinem Tod im Jahr 1976. Wobei ich anmerken muss, soweit ich weiß, wurden auch später noch Briefmarken gedruckt, die seinen Namen als Entwerfer trugen. Wahrscheinlich handelte es sich um unveröffentlichte Arbeiten und man beschloss, ihn auf diese Weise posthum zu ehren. Alexandru Voicu sprach mit uns auch über die Zeit, in der Ion Dumitrana arbeitete, also die Zeit des kommunistischen Regimes in Rumänien. Damals war die Briefmarke ein häufig genutztes Propaganda-Instrument. Briefmarken sind oft das Erste, woran man gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Veränderungen ablesen kann. Wenn das politische Regime wechselte, waren Briefmarken früher das Erste, was man austauschte. Das war das Einfachste und Billigste. Man konnte problemlos ein neues Symbol darauf platzieren und es in Umlauf bringen, sodass das ganze Volk es sah. Dumitrana begann seine eigentliche Karriere 1948, also nach dem Regimewechsel. Er musste wohl oder übel durch die Gewässer des sozialistischen Realismus navigieren. Man durfte nicht einfach irgendwas illustrieren. Es gab klare Vorgaben. Plötzlich tauchten Arbeiter auf den Briefmarken auf. Die Intellektuellen wurden verdrängt. Stalin war ebenfalls ziemlich oft präsent. Ich glaube, Dumitrana hat versucht, sich in diesem Dickicht zurechtzufinden und sich seinen eigenen künstlerischen Weg zu bahnen. Möglichst ohne allzu viel ideologische Einmischung. Aber das war verdammt schwer. Im Laufe seiner Karriere gestaltete Ion Dumitrana über 340 Briefmarkenausgaben. Viele davon werden bis heute für ihre feinen Zeichnungen und die strenge Komposition geschätzt. Dumitranas Werk umfasst ideologische und propagandistische Arbeiten. Etwa zum Jubiläum der kommunistischen Parteizeitung Skinteja im Jahr 1951, zum Jahrestag der bolschewistischen Revolution 1962 oder zur Gründung der rumänischen Volksrepublik 1963. Er entwarf aber auch Marken zu den Themen Kultur, Natur und Sport. Dazu gehören Briefmarken für den internationalen George Enescu-Wettbewerb 1964, die Fauna des Donaudeltas 1957 und Sportereignisse wie die Olympischen Spiele in Innsbruck. Er arbeitete sogar in Ausgaben für befreundete Staaten des damaligen Regimes. Sein Stil zeichnete sich durch höchste miniaturhafte Präzision aus und durch eine perfekte Balance zwischen künstlerischem Wert und dokumentarischer Funktion. Mehr Einzelheiten dazu bringt Alexandru Voicu. Er hat politische Themen entworfen, aber auch Briefmarken mit Tieren, Vögeln und sogar Astrophilatelie. Er hat also wirklich ein sehr breites Spektrum an Themen abgedeckt. Alexandru Voicu von der rumänischen Philatelie-Sammlung spricht auch über das Erbe, das der Künstler Ion Domitrana hinterlassen hat. Wir befinden uns hier in den 40er und 50er Jahren, also bereits in der Phase der Massenphilatelie. Ein alter Ochsenkopf aus der Anfangszeit, der nur in wenigen tausend Exemplaren gedruckt wurde, ist natürlich eine Rarität. Aber hier sprechen wir von Briefmarken, die in Hunderttausenden, ja Millionen von Exemplaren gedruckt wurden. Sie waren für den normalen Briefverkehr gedacht. Man kann also nicht wirklich von einem enormen materiellen Wert sprechen, der einen umhaut. Man kann den Fokus auf die künstlerische Seite legen, auf das, was dargestellt wurde. Aber nochmals, da seine Karriere 1948 begann, mussten die Darstellungen angepasst werden. Ja, sie waren oft monoton. Er konnte oder durfte sein eigentliches künstlerisches Talent nicht mehr voll entfalten. Ich persönlich habe die Entwürfe bis etwa in die 60er Jahre vorliegen. Und bis dahin sind wohl fast alle Entwürfe von Ion Domitrana. Zumindest steht das darauf, I. Domitrana. Daran orientieren wir uns. Und das tun in der Regel alle Philatelisten. Natürlich wurden einige davon vielleicht auch von Lehrlingen in der Briefmarkenfabrik gemacht. Das war sicher eine gängige Praxis. Aber ich glaube, der Großteil stammt wirklich von ihm. Auch die Gravuren. Es gibt mehrere Ausgaben, bei denen die Entwürfe von jemand anderem stammten und die Gravur dann von Ion Domitrana übernommen wurde. Er hat also bei der Gestaltung der Briefmarkenausgaben auch immer wieder mit anderen Künstlern zusammengearbeitet. Ion Domitrana bleibt ein Referenzname für die rumänische Grafikkunst. Und das in einem Bereich, in dem das Bild seine Botschaft auf kleinstem Raum vermitteln muss, auf der Fläche einer Briefmarke. Sein künstlerisches Erbe zeigt, wie die Philatelie zu einem diskreten, aber dauerhaften Zeitzeugen und zu einem wichtigen Teil unseres visuellen Kulturerbes werden kann.
Sie hören Radio Rumänien International.
Rumänische Volksmusik bei Radio Rumänien International.
Să vă mulțumim la 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 la, ca mine nu-i mai găsit. La 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 la. Vrei să uiți că ești în jumă, ca mine nu-i mai găsit. A la la la, nici din gură râzătoare. La 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 la, nici de oace luietoare. La 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 la, te-am șeluit într-o zi. A la la la, dar nu mă uiți cât te-ai trăit. Te-am șeluit joi seara. La 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 la, nu mă uit până-i lumea. A la 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 la, te-am și lui e ce-i sara. Nu mă uit până-i
lumea. Oh, așa. Wir haben das Lied Vino Bade, Vino Drage gehört. Ein erstes Lied mit Maria Butila, einer Vertreterin der rumänischen Folklore aus Siebenbürgen, aus dem oberen Mureschtal. Der Mureș ist ein Fluss, der in der Gebirgskette der Ostkarpaten in Rumänien entspringt, hat eine Länge von 789 Kilometer, das Land Siebenbürgen durchquert und in Ungarn in die Theiß mündet. Das Mureschtal erstreckt sich über etwa 715 Kilometer auf dem Gebiet Rumäniens und weist entlang seines Verlaufs vielfältige Landschaftsformen auf, mit Schluchten und Senken. Vor nicht allzu langer Zeit feierte Maria Butila ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum mit einem Festkonzert im Radiokonzertsaal, bei dem sie gemeinsam mit besonderen Gästen, ebenfalls bekannte Botschafter der Volksmusik, auftrat. Wir hören weiter das Lied Brühl. Maria Butila wurde am 20. Juli 1971 im Ort Fila, Gemeinde Deda im oberen Mureschtal geboren. Aus dieser Gegend hat sie all das geschöpft, was ihre Seele in den Kinderjahren aufnehmen und bewahren konnte, um später die gelernten Melodien auf ihre eigene unverwechselbare Weise zu singen. So wurden viele dieser Lieder im Laufe der Zeit zu beliebten Volksliedern. Die ersten Musikaufnahmen von Maria Butila wurden beim Radio Cluj gemacht. Später, im Jahr 1994, folgten Aufnahmen in den Studios des Radios Bukarest unter der Leitung des bekannten Dirigenten Paraschiv Obra. Im selben Jahr veröffentlichte Maria Butila ihre ersten Lieder, zunächst ausschließlich auf Kassette. Im Jahr 2001 nahm sie ein weiteres Album auf, diesmal auf Kassette und CD, in Zusammenarbeit mit dem Radioorchester unter der Leitung von Paraschiv Obra. Im Winter des Jahres 2009 brachte sie ein weiteres erfolgreiches Album heraus mit dem Titel Zic oamenii că-s de lume. Von dieser CD hören wir nun das Lied Mi-ai dat numele Marie.
Să-și-o faină ca o floare, lai, lai. Hai, da, să-și-o faină ca o floare, la, lai, lai. Să-i lega frumile, Marie, ai multă lume să mă știe, mă. Te-a rugat, măicuță-n gând, lai, la, 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 la. Să am glas, să știu să cânt, lai, la. Și la durere, lai, lai, lai. Să am leac și mângâiere, lai, lai. Hai, da, să am leac și mângâiere, lai, lai, lai. Hai, mama, inima curată, e după bruga ascultată. Îs frumoasă ca o floare, lai, lai. Și-o sărbătoare, lai, lai, lai. Nici Paști, nici Ierusale, lai, lai. Hai, da, nici Crăciunul că-i mai mare, lai, lai, lai. Hai și trăiesc cu drumurile, hai că alții cu neamurile, mă. Mulțumesc, măicuță, mult, lai, lai. Am mers, am fost cu preț, lai, lai. Hai, da, unde am mers, am fost cu preț, lai, 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 lai. Cine m-a văzut odată, lai, lai, da. Că l-au vrut să mă mai vadă, lai, lai. Hai, da, l-au vrut să mă mai vadă, lai, lai, lai.
Was die Liedtexte betrifft, sagte Maria Butila, dass sie den Charakter der Menschen widerspiegeln. Entschlossen, rau, überaus fleißig, schön, aber auch humorvoll. Diese Eigenschaften prägen die Region und unterscheiden sie im ethnofolklorischen Sinne von anderen Gegenden. Typisch für diese Gegend ist auch ein wunderbarer Paartanz, den man nur hier in dieser Form findet. Die Lieder, die Maria Butila singt, wurden meist von ihr selbst in den Dörfern ihrer Heimat gesammelt. Doch, so verriet sie einst, sei ihr Ohr stets dem Klang der Ceteruica zugewandt, die ihr besonders am Herzen liegt. Ceteruica ist eine kleine Geige. Eine Suite aus Geigenklängen und Ausrufen begegnet uns auch im Lied Ma făcut mama lunea.
la la. Hei, așteptă luminile, mi se șuntă zilele, mă! Că eu vinile mi l-am lăsat la măicuța acasă lângă pat și m-am dus la triază, măi, la 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 la, să văd el, o-i mai găsim, măi, la 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 la. Dumnezeu, măi, la, 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 la. Hei, hai, noroc, 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 pentru mine iar arzi în foc, mă! Doamne, cât era ales pe pământ, m-o mâncat și m-o gătat pe rând, și cât e mur mai mânca, măi, la, 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 oi și om și nu măi, da, la, 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 la. Viața-i ca o crușă, la 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 la, numai ăla știi și-o dușe, la 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 la.
Die Folklore ist der wertvollste Schatz, den ein Volk besitzen kann, sagte uns Maria Butila. Alles, was ein Volk ausmacht, es individualisiert und von anderen Völkern unterscheidet, wie ein Ausweis seiner Identität. Deshalb hat sich Maria Butila zwischen 1998 und 2009 dem Team von Radio Rumänien Târgu Mureș sowie dem lokalen Fernsehen angeschlossen und Volksmusik und Unterhaltungssendungen gestaltet, mit dem Ziel, die rumänischen Traditionen und kulturellen Werte zu bewahren und zu fördern. Zum Schluss bringen wir das Lied Cui îi place voia bună.
Sie hören Radio Rumänien International.
Weiter im Programm von Radio Rumänien International hören Sie unsere Rubrik Rumänische Persönlichkeiten, heute über den Fotografen Josif Berman. Er kam mit einer Kamera und hinterließ ein Gedächtnis. Josif Berman, geboren 1892, gestorben 1941 in Bukarest, gehört zu den bedeutendsten Fotografen Rumäniens. Und dennoch ist sein Name außerhalb von Fachkreisen kaum bekannt. Dabei hat kein anderer Fotograf seiner Generation das jüdische Leben in der rumänischen Hauptstadt so präzise, so liebevoll und so unbestechlich dokumentiert wie er. Berman wuchs in einer Zeit auf, in der die jüdische Gemeinschaft Rumäniens zwischen Hoffnung und Bedrohung pendelte. Die Emanzipationsversprechen des 19. Jahrhunderts hatten sich nur teilweise erfüllt. Antisemitismus war allgegenwärtig, rechtliche Gleichstellung blieb lange verwehrt. Und doch blühte das jüdische Leben in den Städten, in den Synagogen, in den Märkten, in den Handwerksbetrieben, in den Cafés und Hinterhöfen. Berman fotografierte dieses Leben mit dem Blick eines Insiders. Er war selbst Teil der Gemeinschaft, die er abbildete, und das spürt man in jedem Bild. Sein Atelier in Bukarest wurde zu einem Treffpunkt. Hier ließen sich Händler und Rabbiner, Intellektuelle und einfache Arbeiter porträtieren. Berman verstand es, seinen Modellen eine Würde zu verleihen, die in der zeitgenössischen Pressefotografie oft fehlte. Er fotografierte keine Karikaturen, keine Klischees, er fotografierte Menschen. Berman war weit mehr als ein Gemeinschaftsfotograf. Als aktiver Pressefotograf, dessen Bilder in rumänischen und internationalen Publikationen erschienen, durchstreifte er die gesamte Stadt und das Land. Seine Reportagen erfassen Straßenszenen aus allen Vierteln Bukarests, politische Ereignisse, Volksfeste, Industrieanlagen, königliche Zeremonien und den Alltag der einfachen Bevölkerung. In einer Epoche, in der die Fotografie noch als Handwerk galt und selten als Kunst anerkannt wurde, entwickelte Berman eine unverwechselbare visuelle Sprache, nüchtern, direkt und respektvoll. Besonders eindrucksvoll sind gleichwohl seine Aufnahmen aus dem Bukarester Viertel Văcărești, dem damaligen Zentrum des jüdischen Lebens in der Stadt. Die engen Gassen, die kleinen Läden, die Kinder auf der Straße. Berman hielt eine Welt fest, die wenige Jahrzehnte später unwiederbringlich verschwinden sollte. Doch sein Blick blieb nie auf eine einzige Gemeinschaft beschränkt. Er war ein Chronist Rumäniens, nicht nur seiner eigenen Gemeinschaft. Berman starb 1941, im selben Jahr, in dem die Pogrome von Iași stattfanden, jene Massaker, bei denen tausende rumänische Juden ermordet wurden. Ob er das volle Ausmaß der bevorstehenden Katastrophe erahnte, wissen wir nicht. Was wir wissen, er hörte nicht auf zu fotografieren. Bis zuletzt dokumentierte er das Leben um sich herum, als wäre die Kamera sein einziges Mittel, der Vergänglichkeit zu trotzen. Sein Werk umfasst tausende von Aufnahmen, von denen ein bedeutender Teil in rumänischen Archiven und im IVO Institute for Jewish Research in New York aufbewahrt wird. Die Digitalisierung und Erschließung dieses Materials ist noch nicht abgeschlossen, eine Lücke, die Kulturinstitutionen und Forscher seit Jahren beklagen. Josif Berman war kein Romantiker, er war ein Zeuge, und seine Zeugenschaft, festgehalten auf Glasplatten und Silbergelatinabzügen, überlebt ihn um mehr als 80 Jahre.
Damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite www.rri.ro. Wir freuen uns auch immer über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mail an gern@rri.ro. Mein Name ist Florin Lungu. Ich sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme. sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.